guten Morgen erstmal. Das Leben ist schwierig. Punkt. Alle nicken, also einige nicken mindestens. Es gibt so ein Bestsellerbuch, so aus der Ratgeberliteratur, so seit 20 Jahren, das heißt Der wunderbare Weg von Scott Peck, ein Amerikaner. Und das Buch fängt mit diesem Satz an: Das Leben ist schwierig. Punkt. Und er sagt, es gibt viele Leute, die das nicht verstanden haben. Die leben so, als ob das Leben ihnen etwas schuldet. Und dann kommen die Probleme und plötzlich sind sie überfordert, weil sie nicht damit gerechnet haben. Scott Peck sagt in seinem Buch, das ist sehr wichtig, einfach von dem Satz auszugehen, das Leben ist schwierig. Wenn man das weiß, sagt er, wird das Leben leichter. Der Bibeltext, der für heute vorgesehen ist in dem Losungsbuch, geht auch davon aus, dass das Leben schwierig ist, weil Leben mit Leiden verbunden ist. Und da haben wir jetzt die Passionszeit und deswegen ist dieses Thema dran. Diejenigen von uns, die über 68 Jahre alt sind, wissen vielleicht besser als die anderen, wie schwer das Leben sein kann. Ein Freund von mir sagt immer, das Altwerden ist nichts für Feiglinge. Eigentlich müsste man das verallgemeinern. Also das Leben insgesamt ist nichts für Feiglinge. Weil, auch wenn das Leben viele schöne Seiten hat, Leben mit Leiden zu tun hat. Wir haben alle unsere Schmerzen, unsere Probleme. Und da gab es so ein schönes Lied aus den 90er Jahren, glaube ich, von der Band R.A.M. auf Englisch Everybody Hurts. Schwer zu übersetzen, also es tut bei uns allen weh, klingt nicht so gut. Wir haben alle unsere Schmerzen, wir wissen alle, was Leiden bedeutet. Everybody hurts, sometimes, manchmal, nicht immer. Das war die erste schlechte Nachricht für heute. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass der vorgesehene Text auch schwierig ist. Gehört also der Hebräerbrief, wo dieser Text zu finden ist, gehört nicht zu den einfachsten Briefen des Neuen Testamentes. Das heißt, am Anfang der Predigt müssen wir ein bisschen arbeiten, uns ein bisschen konzentrieren. Und um euch ein bisschen dabei zu helfen, werden wir jetzt gleich den Text hinter mir sehen. Ich gehe im Glauben davon aus, dass das geschieht. Und wenn ich viel Glauben habe, brauche ich mich gar nicht umzudrehen. Hat's geklappt? Little faith. Ich lese vor und ihr könnt mitlesen oder auch in den eigenen Bibeln. Hebräer 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Dann überspringe ich ein paar Verse, Kapitel 5, Vers 7. Und Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ich habe gesagt, der Hebräerbrief ist nicht einfach. Aber stellen wir uns vor, wir würden irgendwo einen alten Brief entdecken, der ein chinesischer Christ für die Chinesen geschrieben hat, um ihnen den Inhalt des christlichen Glaubens zu erklären. Wir würden anfangen, in diesem Brief zu blättern und zu lesen, und irgendwann mal stellen wir fest, wir verstehen nur Bahnhof. Warum? Weil er sich auf sehr viele Sachen aus der chinesischen Kultur bezieht. Und manchmal im Hebräerbrief hat man auch den Eindruck, wir verstehen nur Bahnhof, weil er sich auf Sachen aus der hebräischen, aus der jüdischen Kultur bezieht. Und wenn wir das nicht wissen und uns da nicht auskennen, dann fragen wir uns, was ist das mit dem hohen Priester? Das haben wir doch nicht bei uns Baptisten, oder? Und wie ist das mit diesem König, mit dem komischen Namen Melchisedek, dritter Versuch war richtig. Klingt ein bisschen wie etwas aus Harry Potter, finde ich. Das heißt, um diesen Brief zu verstehen, müssen wir ein bisschen von dem Leben der Israeliten damals verstehen. Und das heißt, dass es sehr wichtig sein wird zu fragen, wie haben die Israeliten im Alten Testament Gott erlebt? War Gott für sie ein Freund, mit dem man einfach reden kann, wie wir das tun? Wie der Junge von der Jungschar in der Badewanne? Haben die Gott als einen Gott erlebt, der ihnen ganz nah ist? Eigentlich nicht. Für die Israeliten war Gott heilig, unnahbar. Das war der Gott, der den Ägyptern die 10 Plagen geschickt hat. Sicher der Gott, der sie beschützt und befreit hat, aber mit der Wolken- und Feuersäule hat er sie durch die Wüste begleitet. Also nicht ein Gott, mit dem man einfach so plaudern konnte. Bei weitem nicht. Der Gott der Israeliten war so heilig, dass es lebensgefährlich gewesen wäre, ihm zu nahe zu kommen. Direkt mit Gott zu reden, war eine Sache für ganz wenig besondere, ausgesuchte Menschen. Abraham hat mit Gott geredet. Mose auch. Aber nicht irgendeiner einfache Israelit aus dem Volk. Das war nicht denkbar. Heute erleben wir und wissen wir, dass Gott überall zu begegnen ist. Nicht nur im Gemeindehaus, sondern auch zu Hause, beim Spazieren im Deister, im Gespräch mit einem Freund. Aber bei den Israeliten damals war das völlig anders. Das Tabernakel war für ihn der besondere Ort und darin das Allerheiligste, das so heilig war, dass niemand hineingehen dürfte. Nur eine Person und das nur einmal im Jahr. Und damit sind wir beim Hohen Priester angekommen, der in diesem Text oft erwähnt wird. Der Hohe Priester war ein Auserwählter, der die Aufgabe hatte, das Volk vor Gott zu vertreten. Es konnte nicht jeder einfach dahin zu Gott. Der Hohepriester war kein Perfekter, auch kein Unfehlbarer, wie angeblich der Papst, sondern ein ganz normaler Mensch mit Macken und Problemen und Leiden. Aber ein Mensch, der zwischen Gott und dem Volk vermitteln durfte. Er durfte ins Allerheiligste hineingehen. Also, ich glaube, wir haben ein bisschen verstanden, es war für die Israeliten eine ziemlich komplizierte Sache, mit Gott in Beziehung zu sein. Die konnten nicht Gott direkt erleben, sondern das ging nur durch andere Instanzen. Mit Jesus und mit dem Neuen Testament wird alles anders und wird alles viel einfacher. Bei seiner Kreuzigung, lesen wir in einem der Evangelien, wird dieser Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten durchgerissen, einfach in zwei geteilt. Und dadurch wird der Weg geöffnet für jeden Menschen, ins Allerheiligste zu kommen. Das Neue Testament lehrt auch, dass Gott nicht mehr auf einen äußeren Tempel oder auf einen Tabernakel angewiesen ist, sondern er wohnt in jedem von uns. Wir lesen da, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das alles hat Jesus ermöglicht, dadurch, dass er selbst gelitten hat und gestorben ist. Der Hebräerbrief erklärt den Hebräern, dass sie keinen Hohenpriester mehr brauchen, weil Jesus durch sein Leben und Sterben den direkten Weg zu Gott geöffnet hat. Und genauso wie der Hohepriester ein normal leidender Mensch war, hat Gott in Jesus die normal leidende Menschengestalt angenommen. Wir können uns vielleicht vorstellen, wie ganz anders das war für die Leser dieses Briefes. Das Wort revolutionär ist fast zu schwach davor. Es wird alles auf den Kopf gestellt, was die bisher geglaubt haben. Und einige von denen, die den Brief gelesen haben, haben sicherlich gefragt, war das dann alles falsch, was wir gemacht haben? Das ganze System mit hohem Priester, alles, was da in unseren heiligen Schriften steht. Und da ist das Anliegen des Verfassers von diesem Brief, zu zeigen, ja, das ist ziemlich anders, aber es gibt Anzeichen in eurer Tradition dafür. Und an dieser Stelle kommt der Melchisedek ins Spiel. Melchisedek, das ist eine ziemlich seltsame Geschichte, nicht nur ein schwieriger Name, kommt einmal in 1. Mose Kapitel 14 vor. Die Geschichte, bei der Abraham Krieg gegen die Könige von Sodom und Gomorra führt und sie besiegt und nachher von einem König, Priester aus Salem, aus Jerusalem, besucht, der Brot und Wein bringt und der Abraham segnet. Und dieser Melchisedek taucht sonst nirgendwo im Alten Testament auf. Er kommt aus dem Nichts und er verschwindet ins Nichts. Und das greift der Schreiber dieses Buchs auf und sagt, schaut mal, auch bei euch, in euren Schriften ist ein Vorbote da für das, was Jesus getan hat. Jemand, der kommt und Brot und Wein bringt und segnet. Also es ist ziemlich neu mit Jesus zugegeben, aber da gibt es auch eine gewisse Kontinuität. Soweit zum Hintergrund für den hebräischen, jüdischen Glauben damals. Aber wie ist es für uns heute, wenn wir diese Verse lesen? Für uns ist es selbstverständlich geworden, dass wir mit Gott reden können, dass wir keinen Tempel brauchen und keinen Priester brauchen, dass wir zu jeder Zeit Gottes Ohr finden können. Aber manchmal frage ich mich, habe ich wirklich verstanden, dass Gott nicht nur heilig und weit da draußen ist, sondern in mir lebt? Habe ich wirklich oder erlebe ich wirklich, dass Gott durch seinen Geist in meinem Körper als seinen Tempel bewohnt? Und habe ich verstanden, was es bedeutet, dass in mir auch so etwas wie ein Allerheiligstes ist? Also wenn mein Körper der Tempel Gottes ist, dann ist vielleicht das Allerheiligste so den Kern meines Wesens, das, was wir mit Seele bezeichnen. Und dass Gott den Weg dorthin geöffnet hat. Das ist eigentlich eine wunderbare Nachricht. Es gibt auf der Welt sehr, sehr viele Therapeutinnen und Therapeuten. Menschen, die helfen wollen, den Weg zu unserer Mitte wiederzufinden. Und die tun manchmal eine gute Arbeit. Ich will das nicht schlecht machen. Nur ich denke, die Erfahrung zeigt, dass dieses Allerheiligste in uns, die Mitte unseres Lebens, genauso unzugänglich ist, wie damals das Allerheiligste im Tempel. Und ein Teil der wunderbaren Nachricht des Evangeliums ist, dass Gott durch Jesus den Weg zu der Mitte meines Lebens geöffnet hat, sodass ich auch mit ihm dorthin gehen kann. Später in diesem Brief kommt der schöne Satz, dass Jesus ein Anker für unsere Seele ist. Das heißt, bei all dem, was mich bewegt, was mich beschäftigt, da ist eine Stabilität da, weil Gott durch Jesus, oder wir würden sagen, durch seinen Geist in mir wohnt. Das ist wirklich eine wunderbare Nachricht, wenn man darüber nachdenkt. Und nichts Selbstverständliches, sondern wirklich revolutionär. Aber ich komme zu unserem Eingangsthema zurück. Everybody hurts. Wir haben alle Schmerzen. Everybody hurts, aber Gott auch. Und das ist der Inhalt des Textes, den wir gerade gelesen haben. Gott hat Menschengestalt angenommen, um zu zeigen, dass er sich mit unserem Leiden identifiziert. Dass er nicht fern und unnahbar ist, nicht unempfindlich für Schmerzen, sondern Gott leidet mit. Vers 7, mit Bitten und Flehen, mit Schreien und mit Tränen. Das wird also beschrieben, wie Jesus, und das kennen wir aus dem Bericht vom Garten Gethsemane, wie stark Jesus gelitten hat für uns. Wir alle leiden, aber Gott leidet mit. Das heißt, in unserer Welt, wenn Völker von Diktaturen unterdrückt werden, leiden nicht nur die Menschen, sondern Gott leidet mit. Wenn Kinder missbraucht werden, leidet Gott mit. Wenn Millionen von Menschen immer noch an Hunger sterben, leidet Gott mit. Und wenn die Natur, die Schöpfung durch die Gier der Menschen zerstört wird, leidet Gott mit. Gott lässt das alles nicht kalt, sondern er ist dabei und er tröstet und er gibt Hoffnung. Das Leben ist schwierig, haben wir gehört. Aber wir haben einen Gott, der uns mit unserem Leiden nicht alleine lässt. Und er wohnt in uns durch seinen Geist. Da ist ein Teil von Gott in uns, ein Teil, der weiß, was Leiden bedeutet. Und er steht uns in unserem Leiden bei. Er bietet uns Stabilität an, ein Anker, dass bei allem Leiden, das wir wissen können, wir werden nicht umgeschmissen oder wir werden nicht zerstört, sondern der Anker hält in den Stürmen des Lebens. Ich möchte uns jetzt am Ende der Predigt die Gelegenheit geben, vielleicht seid ihr sowieso schon dabei, darüber nachzudenken, wie ist das bei mir? Everybody hurts, wir haben alle unser Leiden. Und was ist mein besonderes Leiden? Was ist das, was mich im Moment belastet und beschäftigt? Bei manchen von uns brauchen wir vielleicht nicht lange darüber nachzudenken. Das ist ein körperliches Leiden, das uns beschäftigt. Und wir wissen genau, was das ist. Bei anderen ist das mehr im seelischen Bereich. Oder wir leiden einfach an den Umständen des Lebens. Ein Konflikt in der Familie. Angst um die Zukunft, weil wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Es gibt sehr viele Dinge, die Leiden verursachen können. Aber vielleicht nur ein oder zwei Dinge, die bei dir, bei mir im Moment, das sind, was unser Leiden ausmacht. Und dann würde ich euch einladen, ein paar Augenblicke, vielleicht 2 Minuten, die Augen zuzumachen, wenn ihr möchtet. Und euch bewusst werden zu lassen, dass Gott, der leidende Gott, in uns ist durch seinen Geist. Das heißt, tiefer als die Stelle, an der ich leide, ist Gottes Gegenwart. Durch Jesus oder durch den Heiligen Geist, egal wie wir das beschreiben wollen. Nehmen wir erstmal ein paar Sekunden Zeit, um diese Wahrheit bei uns ankommen zu lassen. Nah wie unser eigener Atem. Den spüren wir, wenn wir hier sitzen. Wir atmen ein und aus. Aber wissen, dass Gottes Geist, Gottes Atem noch tiefer geht in uns, als das, was wir empfinden können. Dann schauen wir, ob wir wahrnehmen können, wo unser Schmerz sitzt, wo wir das spüren, was uns belastet und beschäftigt. Nicht zu lange dabei bleiben, sondern einfach diese Stelle in uns, wo es schmerzt, in Verbindung mit der Stelle zu bringen, an der Gott in uns gegenwärtig ist. Was wäre für dich, für mich heute Trost? Oder was bedeutet es für mich oder für dich, dass Gott mir in meinem Leiden Gesellschaft leistet und mir ganz nahe ist? Am Ende dieser Zeit der Stille nehmen wir die Worte mit uns hinein, in uns hinein. Das Leiden hat nicht das letzte Wort. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Es gibt Licht. Es gibt Hoffnung. Gott, wir danken dir, dass du uns in unserem Leiden beistehst. Dass du uns nicht loslässt. Dass du uns tröstest und Hoffnung schenkst. Amen.